Jesus betete einmal an einem Ort, und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir 3 Brote, denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Zudringlichkeit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet? Oder um einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten?
Liebe Brüder und Schwestern, über das Vaterunser können wir gar nicht oft genug nachdenken. Denn diese 5 Sätze führen uns in die Herzmitte Jesu. Und gerade heute, wo wir die kürzere Fassung, die wohl dem Originalton Jesu näher liegt, hörten nach Lukas. Wir sind ja die liturgisch ausgeweitete Fassung nach Matthäus gewohnt. Wer die letzten Jahre öfters hier war, weiß, dass ich manchmal die Übersetzungen ein wenig ankratze. Und ich möchte Ihnen den ersten einleitenden Satz einmal vortragen, wie er in der Originalsprache griechisch steht. Und es geschah, gar nicht übersetzt, als er war an einem Ort betend, wie er aufhörte, sprach einer seiner Schüler zu ihm. Ein einziger Satz. Und das Achtergewicht des Verbs liegt auf dem fragenden Jünger. Damit ist schon klar, im Vaterunser geht es um die ewige Frage des Menschen: Wie finde ich Kontakt, wie finde ich Verbindung zu Gott? Und das erste Satz, und es geschah, ist wie ein Fingerzeig des Lukas. Achtung, hier geschieht jetzt Offenbarung. Und damit sind wir im inneren Wesen der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist vieles, ein Geschichtsdokument, ein literarisches Kunstwerk. Das Zentrale, hier offenbart sich Gott. Und zwar in diesen 5 Sätzen. Oder besser, im betenden Jesus. Wann ihr betet, sagt Jesus, sagt Aber. Es ist das Lallwort der kleinen Kinder, Papa. Aber es ist auch ein Ehrerzeugungsbegriff. Denken Sie an die Lesung, Abraham verhandelt wie auf einem orientalischen Markt mit dem Herrn. Das ist der verdeckte Name Gottes. Ungeheure Vertrautheit, Nähe, Intimität mit allergrößter Erhabenheit und Abstand. Das ist das Beten mit dem Wörtchen Aber. Geheiligt werde dein Name. Der Name ist das Allerheiligste des jüdischen Monotheismus. Und er durfte, wie wir wissen, nicht ausgesprochen werden. Der heilige Name Gottes, eine unbedingte Zusage. Ich werde mit euch sein. Ich werde mich als der erweisen, der mit euch ist. Und zwar mit dem Volk und mit jedem Einzelnen. Dieser Name Gottes, der soll hochgehalten werden. Und Jesus ist da ganz in der Spiritualität seiner Bibel zu Hause. Alles beginnt mit dem Lobpreis Gottes. Das überwölbt alles. Und dieser Gott, der sich immer wieder erweisen wird, der nicht ein Seiender, sondern ein Wirkender ist, zu ihm wird gesagt, auch jetzt wörtlicher und textnäher übersetzt, es komme, das Verb steht voran, es komme, deine Königsherrschaft. So wäre es treffender. Wir verbinden ja mit Reich ein Territorium. Und mit König haben wir auch unsere Vorstellungen. Bei Jesus ganz anders. Es gibt in seinen Gleichnissen, in Geschichten nie die Vorstellung dessen, was man im Orient mit einem König verband. Ein Thron, prächtige Architekturen, nicht einmal eine Stadt. Der König ist der Abba. Er ist der Patriarch auf dem Dorf. Und weder der pflichtbewusste, scheinbar fromme Sohn, noch der Ausreiser verstehen letztlich, was seine Königsherrschaft, diese absolute Liebe und Bejahung ausmacht. Es komme doch bei uns an. Dies ist dein Wesen, dieser dein Wille, wie es dann Matthäus ausgeformt hat. Der im Himmel ohnehin geschieht, auf der Erde soll er geschehen. Es ist nicht nur das Gebet über einen dynamisch wirkenden Gott, dieses Gebet verlangt auch den dynamisch wirkenden Menschen, der sich auf diesen Gott einlässt. Und nicht nur wie ein unmündiges Kind nach dem Abba ruft. Das dürfen wir auch. Aber das ist die entscheidende Bitte, dass der Wille Gottes durch Menschen Wirklichkeit wird. Und dann die zentrale Bitte, wie ein Schlussstein, der dritte Satz. Unser tägliches Brot gib uns heute, sind wir gewohnt. Auch das wieder steht nicht im Urtext. Es steht dort ein Adjektiv, das es im ganzen Griechischen sonst nirgends gibt, natürlich auch nicht im Neuen Testament. Und was wohl eine ureigene Prägung Jesu wiederzugeben sucht. Wörtlich müsste man dieses Adjektiv übersetzen, unser überwesentliches, dem Sinn nach himmlisches Brot gib uns Tag für Tag. Das ist die zentrale Bitte. Jesus ist groß geworden in einer religiösen Tradition, wo im höchsten Fest beim Pascha das ungesäuerte Brot, das Brot der Befreiung war. Und in der Wüste das Manna, das Brot für morgen, für die tägliche Sorge Gottes um die Seinen. Und er wird bei Johannes sagen, ich bin das wahre Himmelsbrot. Und das zielt er vermutlich schon im Vaterunser an, was er dann erst im Abendmahlsaal ausformuliert. Das Übersetzungsgenie Hieronymus übersetzt es im Lateinischen doppelt. Super substantialis, aber auch dann quotidianum, täglich. Und ich will jetzt hier kein exegetisches Seminar halten, aber das hat damit zu tun, dass das Matthäusevangelium ins Aramäische rückübersetzt wurde und da steht das Brot für morgen. Als der judenchristliche Hintergrund, man hat das auf das Manna bezogen im Judentum, verloren ging, hat die Christenheit eigentlich die falsche Übersetzung tradiert, dass es das tägliche materielle Brot sei. In einer Zeit, wo viele Menschen existenziell von Hungersnöten bedroht waren, verständlich. Aber es ist ein anderes Brot. Es ist das überirdische, das himmlische Brot, das wir sakramental genießen, aber auch geistig jeden Tag neu. Und wenn ein Mensch von dieser Mystik Jesu, von dieser Teilhabe an seinem Gottesverhältnis erfüllt wäre, dann wäre er auf der Höhe Jesu. Und das ist niemand von uns. Und deshalb kommt jetzt in der inneren Architektur sehr folgenreich die Bitte um Vergebung. Und da liegt wohl Lukas nicht beim Originalton Jesu. Den hat Matthäus mehr aufbewahrt. Er redet schon von Erlass uns unsere Sünden. Es wird spiritualisiert. Bei Matthäus und wohl bei Jesus im Originalton heißt es Erlass uns unsere Schulden. Wie es in seinen Gleichnissen erläutert. Ein sehr offener Begriff. Und das ist eben nicht nur allein Schuld. Das ist das, was wir Gott verdanken. Wenn wir Gott unendlich viel schulden, dann ist das im Grunde eine andere Form der Liebe. Wir können es ihm nie zurückzahlen, wie er in einem Gleichnis erläutert. Eine unvorstellbar große Summe schulden wir dem Abba Jesu. Und deshalb heißt es, vergebt doch bitte, bitte einander die Schuld. Und dann, darüber hat ja der Papst eine Diskussion angestoßen, meines Erachtens nicht ganz glücklich. Im Urtext steht, führe uns nicht hinein, mitten hinein in die Versuchung. Und das ist nicht irgendeine Versuchung. Das ist die Versuchung von dieser Höhe des Gottesverhältnisses Jesu, von dieser Innigkeit ganz zu lassen, mit einem Wort den Glauben zu verlieren, die Hoffnung zu verlieren, die Liebe aufzugeben. Das ist diese fundamentale Versuchung, um die in einem Art Notschrei gebetet wird. Lass uns das nie verlieren, was uns letztlich trägt, deine Liebe nämlich. Merken Sie, dieses Vaterunser ist ein hochmystisches Gebet. Und die Einleitung bei Matthäus sagt ganz klar, plappert es bitte nicht. Euer Vater weiß doch, dass ihr das Materielle braucht. Da brauchen die Heiden ihre Götter, um das zu bekommen, was sie wollen. Das braucht ihr alles nicht. Und am Ende bei Lukas, er wird den Heiligen Geist geben, nicht irgendeine materielle Gabe. Es ist ein hochspirituelles, geistiges Gebet. Aber es ist auch ein Gebet für den Alltag. In jeder Not, in jeder Lage. Und ich denke, wir können uns diesem einen Jünger nur jeden Tag neu anschließen und sagen, Herr, Herr, bitte, lehre uns beten. Amen.